Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem wöchentlichen Datenschutz-Update. Heute ist Freitag, der 8. März. Unser Redaktionsschluss war heute schon um 9 Uhr. Und mein Name ist David Schmidt. Und ich freue mich sehr, eine kleine Premiere hier bei uns ankündigen zu dürfen, die wir nämlich heute feiern. Mir gegenüber steht nämlich keine gänzlich neue Kollegin, aber eine neue Sprecherin für unsere Datenschutz-News, nämlich die Natalia Wosniak. Hallo Natalia.
Hallo David.
Ja, freut mich sehr, dass du uns unterstützt. Unser Team wird dadurch etwas größer. Das kann nie schaden und ich bin sehr gespannt darauf, mit dir heute zusammen das allererste Mal den Podcast einzusprechen.
Mir geht es genauso. Ich bin genauso gespannt und ich muss sagen, auch ein bisschen aufgeregt.
Das bin ich aber auch immer und das gehört auch dazu. Das ist auch irgendwie das Schöne daran. Wir haben heute auch wieder einen bunten Blumenstrauß an Themen mitgebracht. Welche sind es denn bei dir, Natalia?
Okay, also ich habe heute drei tolle Themen mitgebracht. Zum einen ein EuGH-Urteil zum Anbieter des TCF-Cookie-Banners. Dann habe ich ein Urteil des Finanzgerichts Köln, wo es um eine rechtsmissbräuchliche Auskunft geht, beziehungsweise ein Auskunftsersuchen. Und ich habe die Authentifizierung per Iris-Scan bei einem Kryptowährungsanbieter. Und natürlich im Nachgang noch ein Lesetipp.
Das klingt spannend und wir haben heute wieder einige Urteile dabei, sehe ich. Das ist ja in den letzten Wochen nicht immer der Fall gewesen. Du hast welche, ich habe welche, nämlich einmal ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kausalität beim Schadenersatz. Dann ein Urteil zur Zulässigkeit von Drohnenflügen. Ich habe ein Bußgeld mitgebracht, das gegen den Virenschutzanbieter Avast verhängt wurde und einen Lesetipp habe ich auch im Gepäck.
So, ich habe zunächst ein Urteil des EuGH vom Donnerstag, also von gestern, mitgebracht. Aktenzeichen C-604/22. Darin hat sich der EuGH mit dem Thema der Datenverarbeitung bei personalisierter Werbung, konkret bei Nutzung von TCF-Consent-Bannern, beschäftigt. Hintergrund ist, dass die belgische Datenschutzbehörde 2022 unter anderem das TCF-Modell für unzulässig erklärt hatte und auch ein Bußgeld verhängt hatte gegen IAB mit der Begründung, sie sei Verantwortliche nach der DSGVO. Vielleicht erstmal die Klärung von ein paar Begrifflichkeiten. IAB ist Interactive Advertising Bureau Europe, also eine Organisation, die Werbeunternehmen auf europäischer Ebene vertritt. IAB bietet einen Cookie-Banner, einen eigenen Cookie-Banner, eine Consent-Management-Plattform, CMP. Mit dieser Plattform können auf der Webseite die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Nutzern eingeholt werden. IAB hat dazu für diesen eigenen Cookie-Banner, das Transparency and Consent Framework, also TCF, entwickelt, um so einen Rahmen zu schaffen, mit dem die personalisierte Werbung im Einklang mit der DSGVO angezeigt werden kann. So war jedenfalls zumindest der Plan. Die CMP, also die Consent Management Plattform, der Cookie Banner von IAB, funktioniert so, dass die Präferenzen der Website-Nutzer, also der Stand der erteilten oder nicht erteilten Einwilligungen, in einem String, einem TC-String, also eine Zeichenfolge, kodiert und gespeichert wird. Und nun zum EuGH-Urteil. Der EuGH hat nun nämlich entschieden, dass dieser TC-String ein personenbezogenes Datum ist, weil anhand der in dem String enthaltenen Informationen könne ein Nutzerprofil erstellt werden und die betreffende Person identifiziert werden. Hier insbesondere durch Zuordnung zur IP-Adresse des genutzten Gerätes. Das ist die eine Aussage aus dem EuGH-Urteil. Darüber hinaus hat der EuGH auch entschieden, dass IAB Europe als gemeinsam Verantwortlicher im Sinne der DSGVO anzusehen ist. Das ist etwas, wo sich die IAB bisher so ein bisschen gesträubt hatte. Begründung dafür ist, dass die Organisation Einfluss auf die Verarbeitungen personenbezogener Daten zu nehmen scheine, wenn sie eben diese Einwilligungspräferenzen der Nutzer in dem TC-String speichere. Allerdings setzt der EuGH dieser Verantwortlichkeit auch eine Grenze, denn nach der Speicherung der Einwilligungspräferenzen sei IAB nur noch dann verantwortlich, wenn sie nachweislich auch Einfluss auf die Weiterverarbeitung der Daten hat. Von daher gemeinsame Verantwortlichkeit ja, aber ab einem bestimmten Punkt nur noch eine Verantwortlichkeit unter weiteren Voraussetzungen, nämlich bei vorhandenem Einfluss auf die Weiterverarbeitung. Das Urteil ist, so spannend es jetzt tatsächlich ist und so lange es auch erwartet wurde, tatsächlich ein Zwischenschritt zur weiteren Bewertung des TCF durch die belgische Aufsichtsbehörde. Insofern bleibt jetzt erstmal abzuwarten, welche Schlüsse die Aufsichtsbehörde daraus zieht und welche Auswirkungen das für die Erklärung haben wird, ob der TCF-Banner zulässig oder vielleicht nicht mehr zulässig ist. Spannend.
Ja, sehr spannend. Und das unterstreicht auch nochmal, dass man bei der Auswahl des Anbieters für sein Consent-Management auf seiner Webseite genau hinschauen sollte, weil die gibt es ja mittlerweile auch wie Sand am Meer und man möchte damit ja eigentlich das Risiko reduzieren, nämlich erreichen, dass die Einwilligungen rechtskonform eingeholt werden. Man muss aber aufpassen, dass dort nicht eine neue offene Flanke sich ergibt, nämlich eben durch diese gemeinsame Verantwortlichkeit. Also nicht nur schauen, was man für Cookies einsetzt und was die für Daten sammeln, sondern auch schauen, ob das Consent-Management-Tool selbst personenbezogene Daten sammelt und wer für diese Verarbeitung dann verantwortlich ist.
Genau, richtig. Ja, es gibt glücklicherweise viele Consent-Management-Plattformen, viele Cookie-Banner, viele Anbieter von Cookie-Bannern. Und auch da gibt es natürlich auch die dunkleren, die schwarzen, die nicht ganz so weißen Schafe. Es gibt Cookie-Banner, die die Anforderungen sehr gut umsetzen und welche, die es vielleicht ein bisschen weniger gut umsetzen. Von daher auch da offene Flanken.
Mhm. Ich mache weiter beim Europäischen Gerichtshof. Ebenfalls druckfrisch, ebenfalls gestern veröffentlicht und in meinem Urteil hat der EuGH entschieden, dass Europol einem slowakischen Geschäftsmann wegen eines Datenschutzverstoßes 2000 Euro Schadenersatz zahlen muss. Der Betroffene wurde beschuldigt, einen Doppelmord an einem Journalisten und dessen Verlobten in Auftrag gegeben zu haben. Das zuständige slowakische Gericht sprach ihn aber dafür frei. In den vorausgegangenen Ermittlungen arbeitete Europol gemeinsam mit den slowakischen Behörden zusammen. Und konkret hatte Europol Daten auf zwei Mobiltelefonen des Betroffenen an die slowakischen Behörden übermittelt. Unglücklicherweise, man weiß nicht genau wie, gerieten diese Daten dann aber irgendwie in die Hände der Presse. Grund dafür war, dass die TOM insgesamt unzulänglich waren, auf welcher Seite ist, wie gesagt, nicht ganz bekannt und konnte auch nicht abschließend geklärt werden. Die Presse veröffentlichte dann aufgezeichnete Telefongespräche, intime Telefongespräche zwischen dem Betroffenen und seiner Freundin, woraufhin der Betroffene auf 100.000 Euro Schadenersatz gegen Europol vor dem Europäischen Gericht klagte. Das Europäische Gericht wies die Klage aber ab, weil der Betroffene keinen Beweis dafür erbracht hatte, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem behaupteten Schaden und dem Verhalten von Europol besteht. Denn es war ja gerade unklar, ob jetzt Europol für das Leck verantwortlich war oder ob die slowakischen Behörden für das Leck verantwortlich waren. Das Verfahren ging dann aber in die nächste Instanz zum Europäischen Gerichtshof und der EuGH kam jetzt zu dem Ergebnis, dass der Betroffene nicht nachweisen müsse, dass die widerrechtliche Verarbeitung Europol und nicht den slowakischen Behörden zuzurechnen ist. Die 100.000 Euro wurden den Betroffenen hier dann am Ende aber nicht zugesprochen. Immerhin 2.000 Euro jedoch Schadenersatz muss Europol an den Betroffenen bezahlen. Und ich glaube, mit der Kausalität beim Schadenersatz wurde sich in der Vergangenheit gerade vom Europäischen Gerichtshof noch nicht ganz so viel beschäftigt. Deswegen kann ich empfehlen, da mal reinzulesen. Es ist ein bisschen verstrickt, ist ein recht langes Urteil. Ist auch viel Europarecht drin, weil wir eben Europol als europäische Behörde drin haben. Da wurde auch drüber gestritten, wie die dann letzten Endes mit der nationalen slowakischen Behörde zu interagieren hat. Aber dieses Thema der Kausalitätskette ist meines Erachtens noch nicht so ausgiebig vom EuGH beleuchtet worden. Deswegen lohnt sich, da mal reinzuschauen.
Ich finde das sehr spannend, gerade wenn man sich überlegt, ursprüngliche Klageforderung 100.000, die dann 2.000 geworden ist. Das finde ich, zeigt so ein bisschen, wie viel Wert der Schaden bei dem Einzelnen, wie hoch der geschätzt wird durch die Gerichte. Aber auch den Punkt mit der Kausalität, finde ich, ist vielleicht auch für einige andere Verfahren relevant, dass da die Anforderung anscheinend hier an die Nachweispflicht des Klägers doch nicht so hoch sind, wie man das vielleicht denken würde.
Ja, ist ja auch eine Herausforderung für den Kläger, diese Kausalität nachzuweisen.
Ja, eigentlich ist es ein im Zivilrecht geltender Grundsatz, wenn ich als Kläger das nicht nachweisen kann, weil die Belege für ein Verschulden auf der anderen Seite liegen, bei der anderen Partei, und ich gar keine Möglichkeit habe, hier einen Nachweis zu führen, dann müsste natürlich die andere Partei irgendwo sich exkulpieren und dann wiederum sagen, okay, ich habe es halt eben nicht verschuldet. Von daher so ein bisschen auch nachvollziehbar, das Urteil. Ja, ich habe ein weiteres Urteil vom Finanzgericht Köln, ein Urteil vom 14. Dezember 2023. Hier geht es um den Auskunftsanspruch. Es ist ein Thema, was immer wieder aufkommt, aber hier um die Grenzen des Auskunftsanspruchs. Das heißt, um rechtsmissbräuchliches Verhalten zum Sachverhalt. Hier geht es um eine Klage einer Gesellschaft, die Mandanten in deutschen Besteuerungsverfahren betreut. Diese Gesellschaft hatte vor der Klageerhebung Auskunft von dem Beklagten, einer Finanzverwaltung, begehrt und Auskunft begehrt, in welchen Akten persönliche Daten von ihr im Hause der Beklagten geführt werden und zu welchem Zweck diese verarbeitet würden. Die Beklagte hatte daher im Vorfeld auf die Auskunft, auf das Auskunftsersuchen reagiert und hat bereits vor Klageerhebung eine Grunddatenübersicht bereitgestellt sowie die bekanntgegebenen Steuerbescheide der letzten Jahre. Dies war für die Klägerin nicht ausreichend, sodass die Klägerin eben die Klage erhoben hatte. Interessant an der Klage sind die Ausführungen des Geschäftsführers der Klägerin. Dieser benutzt Wörter wie Kampf gegen die Behördenwillkür, hat auch schon diverse Strafanzeigen, zuletzt auch gegen Richter, eingelegt mit der Behauptung, er müsste einen Krieg der Verwaltung gegen sich ergehen lassen und Kampfhandlungen der Verwaltung gegen sich gefallen lassen. Auch hat er auch die Aussage getroffen, es sei allgemein bekannt, dass der Beklagte zu ihr, der Klägerin, haufenweise Geheimdossiers nach schäbiger Gestapo-Manier vorliegen habe, sodass dementsprechend natürlich die erteilte Auskunft nicht ausreichend sei und deswegen die Klage hier auch gerechtfertigt sei. Ja, nun hat das Gericht die Klage abgewiesen. Zum einen kein Rechtsschutzbedürfnis, da die begehrten Auskünfte bereits nach Ansicht des Gerichts erteilt worden sind. Zum anderen sei die Klage auch rechtsmissbräuchlich, da der Kläger die Klage als persönlichen Rachefeldzug nutze, so die Wertung des Gerichts. Nach Meinung des Gerichts geht es dem Kläger hier darum, Beschäftigte der Finanzverwaltung, aber auch der Justiz unter namentlicher Nennung öffentlich zu diskreditieren. Und dies ergibt sich auch daraus, dass der Kläger bzw. der Geschäftsführer der Klägerin bereits Internetseiten betreibt und auch schon vorbereitet hat, um dort die Namen der beteiligten Beschäftigten anzugeben und damit eben öffentlich zu machen. Neuerdings ist der Geschäftsführer der Klägerin wohl sogar auch dazu übergegangen, eben Strafanzeigen gegen Richter und gegen die Beschäftigten einzureichen. Insofern sehen wir hier tatsächlich eine Grenze des Auskunftsrechts, nämlich die Rechtsmissbräuchlichkeit, hier in dem Fall eines persönlichen Rachefeldzugs. Und ich denke, meine persönliche Meinung, ich hätte es, glaube ich, genauso gemacht, weil ich habe mir das Urteil heute durchgelesen und Sachlichkeit war dort auf Seiten der Klägerin, ich sag mal, diplomatisch in Teilen nicht gegeben.
Das ist sehr diplomatisch formuliert und ich stimme dem Ergebnis 1:1 zu. Also ich krieg gleich Muskelkater vom Kopfschütteln. Ja, aber schön, dass das auch gedeckelt wird und gerade bei der Rechtsmissbräuchlichkeit muss das meines Erachtens auch konsequent gedeckelt werden, weil das Auskunftsrecht ist eigentlich so eine schöne Sache. Und wir wollen einfach nicht, dass das für solche Zwecke missbraucht wird, einfach nur um andere zu nerven, andere zu ärgern oder sogar noch einen Schritt weiter, wie du gesagt hast, um andere Personen dann sogar zu diskreditieren.
Ja, und ich glaube, es kommt wirklich auf den Zweck an. Begehre ich Auskunft, weil ich ein datenschutzrechtliches Ansinnen habe oder möchte ich das einfach nur missbrauchen, zweckentfremden für, ja, so wie hier ein persönlichen Rachefeldzug. Von daher, die Richter haben, finde ich, gut erkannt und auch gut argumentiert auch, wobei das auch in dem Fall gar nicht so schwer war, das zu argumentieren. Mhm. Ja, was hast du mitgebracht, David?
Ja, ich mache weiter in Bayern beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Dieser musste sich mit der Zulässigkeit von Drohnenbefliegung von Wohngrundstücken zwecks Geschossflächenermittlung befassen. Das klingt erstmal sehr nach Beamtendeutsch. Ich erkläre aber kurz den zugrunde liegenden Fall. Hier hatte eine bayerische Gemeinde, und zwar die Gemeinde St. Veit, Drohnen über Wohngrundstücke fliegen lassen, um Gebühren für Entwässerungen zu berechnen. Dagegen wehrte sich eine betroffene Person und führte an, dass es für die Verarbeitung der Daten zu diesem Zweck keine hinreichende Rechtsgrundlage gebe, insbesondere weil die Gemeinde keine Einwilligung eingeholt hat. Ja, die Gemeinde St. Veit berief sich auf eine Rechtsgrundlage aus dem Bayerischen Datenschutzgesetz, genauer gesagt auf Artikel 4 Absatz 1, den ich einmal vorlese. Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine öffentliche Stelle ist unbeschadet sonstiger Bestimmungen zulässig, wenn sie zur Erfüllung einer ihr obliegenden Aufgabe erforderlich ist. Also sehr, sehr allgemein gehalten und zwar zu allgemein. Das war hier die Einschätzung des Gerichts. Dieses kam nämlich zu dem Ergebnis, dass diese Vorschrift nicht bestimmt genug ist und sich daraus der Drohneneinsatz zu diesem besonderen Zweck nicht ableiten lässt. Vielmehr braucht es für die Verarbeitung nach dem Urteil eine spezielle Rechtsgrundlage, die dann geschaffen werden müsste. Und der Betroffene hatte somit Erfolg und die Drohnenflüge müssen erst einmal unterlassen werden. Ob eine extra geschaffene Rechtsgrundlage mit der DSGVO und der Subsidiarität dann vereinbar wäre, ließ das Gericht bewusst offen. Das wäre aber meines Erachtens auch nochmal eine ganz spannende Frage, die man in einem wesentlich weitergehenden Diskurs wahrscheinlich beleuchten müsste. Gerade Behörden bzw. Gesetzgeber haben ja durch die DSGVO auch eindeutige Leitplanken bekommen, was in einem Gesetz als Verarbeitungsgrundlage bestimmt werden darf und was nicht. Und ja, ob so Drohnenflüge möglich sind, spannende Frage, oder?
Spannende Frage. Vor allem, ich finde das immer wieder schön, die Technik schreitet ja voran. Und wir versuchen ja, diesen Fortschritt der Technik in das Gesetz irgendwo oder irgendwo unter das Gesetz, was wir haben, zu subsumieren und kommen da auch irgendwo langsam manchmal an die Grenzen, weil an viele Sachen wird der Gesetzgeber natürlich nicht gedacht haben, wenn es das damals noch gar nicht gab, so ein Drohnenüberflug. Also wo ich es heute jetzt gerade gehört habe von dir, also ich bekomme auch gleich Nackenschmerzen vom Kopfschütteln.
Er ist natürlich der Spagat, der dann immer irgendwie gelingen muss zwischen einer Norm, die bestimmt genug ist und, wie du sagst, aber auch technologieoffen, um zukünftige Entwicklungen gegebenenfalls auch abzudecken.
Aber das Schöne daran ist, finde ich, wir sehen, dass die Behörden oder der öffentliche Dienst tatsächlich auch mit der Zeit geht und auch selber technologieoffen ist und auch offen für neue Ideen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Ansatz, den ich noch nicht so kannte.
Nee, gar nicht. Ich habe einen anderen neuen Ansatz mitgebracht aus Spanien, auch zum Thema neue Technologien. Und zwar gibt es in Spanien ein Projekt WorldCoin, das ein universelles Grundeinkommen auf Basis einer Kryptowährung verspricht. Dieses Projekt stößt nun glücklicherweise, wie man sieht, jedenfalls stößt es auf Widerstand. Wie Heise diese Woche berichtet, hat die spanische Datenschutzbehörde AEPD nun eine einstweilige Verfügung eingereicht, dass das Projekt keine personenbezogenen Daten mehr erheben und verarbeiten darf und dass alle bereits gesammelten Daten zu sperren sind. Diese Verfügung oder diese einstweilige Anordnung gilt jetzt erstmal oder soll die Sperre jetzt erstmal für 3 Monate aufrechterhalten. Hintergrund sind an sich mehrere Beschwerden der Nutzer, unter anderem, weil diese über die Datenverarbeitung unzureichend informiert wurden, weil Daten von Minderjährigen erfasst werden und weil ein Widerruf von Einwilligungen verhindert werde. Was ich aber persönlich als besonders brisant an dem WorldCoin-Projekt finde, ist, dass jeder, der am WorldCoin partizipieren möchte, sich zuvor persönlich mit einem Augenscanner sich quasi davor setzen muss, eine Handy-App installieren muss und seine Iris von diesem Augenscanner einscannen lassen muss. Das heißt, das Projekt hat im Hintergrund eine biometrische Datenbank aufgebaut, ja, wo dann die Daten aller Nutzer hinterlegt sind und das eben auch zu Authentifizierungszwecken verwendet werden soll. Es gibt da wohl, einige Experten beziehungsweise einige Stimmen in der Literatur, die Befürchtungen laut werden lassen, dass WorldCoin so zu einem Massenüberwachungssystem werden könnte. Was daran ist, können wir natürlich jetzt nicht sagen. Allerdings hat in Deutschland das zuständige Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht auch eine datenschutzrechtliche Prüfung eingeleitet nach Informationen von Heise. Wir werden also schauen, was draus wird und gegebenenfalls wieder berichten.
Mich würde ja auch interessieren, vielleicht kann mich da ja eine Zuhörerin oder ein Zuhörer erhellen, wie denn überhaupt der Stand der Technik bei Iris-Scans ist und wie sicher das Ganze ist. Also wir haben kurz im Vorhinein drüber gesprochen, die Iris ist natürlich einzigartig, aber die Systeme müssen natürlich auch dementsprechend funktionieren. Wir wissen ja, dass es beim Daumen und auch bei der Gesichtserkennung immer wieder Schwächen gibt und für mich ist so dieses Thema Iris-Scan irgendwie immer noch aus James-Bond-Filmen und ich weiß halt nicht, wie gut das in der Realität funktioniert. Würde mich tatsächlich mal interessieren.
Mich ebenfalls. Und vom Gefühl her müssten natürlich, wir sprechen von einer biometrischen Datenbank, also von besonders sensiblen Daten nach Artikel 9. Das heißt, vom Gefühl her müssten natürlich die technischen und organisatorischen Maßnahmen in einem eher sehr hohen Bereich liegen. Also da dürfte nicht geschludert werden, weil es ist, wie gesagt, eine sehr sensible Datenbank.
Ja. Dann komme ich zu unserem Titelthema für heute, und zwar dem schon angesprochenen Bußgeld gegen Avast. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich meine jedenfalls den Anbieter von Antivirus-Software. Dieser wurde in den USA durch die Federal Trade Commission verurteilt, ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet rund 15 Millionen Euro zu bezahlen. Avast bietet nicht nur klassische Antivirus-Software, sondern auch Software an, die Nutzer vor Online-Tracking schützen soll. Und unglücklicherweise sammelt diese Software aber selbst Informationen über das Surfverhalten der Nutzer. Und Avast hat diese Informationen dann an andere Unternehmen weiterverkauft. Darunter waren unter anderem Beratungs-, Investment-, Datenanalyse- und Marketingfirmen sowie Data Broker. Und eine Einwilligung wurde hierzu nicht eingeholt. Die Informationen waren dabei den spezifischen Personen zuordnenbar und wurden nicht, wie von Avast behauptet wurde, nur in anonymisierter und aggregierter Form weitergegeben. Und das fand die FTC verständlicherweise nicht so lustig und verhängte deshalb das genannte Bußgeld. Neben der Strafzahlung untersagte die FTC Avast auch, die Daten weiter zu sammeln und zu Werbezwecken an Dritte zu verkaufen. Außerdem müssen sage und schreibe 8 Petabytes an Daten, welche bis 2020 gesammelt wurden, jetzt gelöscht werden.
Wow, da denke ich direkt daran, man holt sich jemanden oder einen Dienst auf seinen Laptop, um einen Schutz gegen Angriffe, gegen Viren und alles andere, was da so kreucht und fleucht im Internet, zu holen und macht damit irgendwie eine andere Flanke auf, die so schön tipp heimlich dahinter, ja, einen wieder die Daten abfließen lässt, ohne dass man es weiß.
Ja, hat so eine gewisse Analogie zu den Consent-Management-Tools.
Ja. Ach ja, ein schönes Thema.
Ein schönes Thema, und unsere Lesetipps haben auch schöne Themen, wenn ich das richtig sehe. Welchen Lesetipp hast du denn mitgebracht?
Ja, ich habe einen Lesetipp, und zwar das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also BSI, hat eine Reihe von Steuererklärungs-Apps für Smartphones und Tablets untersucht. Ja, Hintergrund ist, dass es da auch eine Umfrage gab, dass die Nutzer vermehrt oder dass die Menschen vermehrt Software für ihre Steuererklärungen nutzen und die Apps dementsprechend immer beliebter werden. Und das hat den BSI eben dazu veranlasst, diese Studie durchzuführen. Und dabei wurden einige mögliche Schwachstellen identifiziert, auf die Verbraucher bei der Wahl der eigenen Software bitte achten sollten, da die Apps natürlich auch mit sensiblen Daten gefüttert werden, mit denen die für die Steuererklärung relevant sind. Insofern ein Lesetipp vor der nächsten Steuererklärung.
Ja, und das steht ja jetzt auch bei einigen wieder an. Mein Lesetipp kommt von der CNIL, von der französischen Datenschutzbehörde, und ist eine aktuelle Pressemitteilung. Dort drin wird kritisiert, dass die meisten Studien zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung sich auf die Kosten konzentrieren, ohne den Nutzen für die Unternehmen und die Gesellschaft ausreichend zu messen. Ja, ich würde sagen, das ist ja immer dieses Präventionsparadoxon, ne? Wo würden wir stehen, wenn wir einen anderen Weg eingeschlagen hätten? Da kann man nur Glaskugel lesen. Aber gerade dieser Ansatz, der wird von der CNIL kritisiert. Es werden auch noch mal ein paar Aspekte genannt, was die Datenschutzgrundverordnung alles verbessert hat, auch wie der Gesetzgeber aus der Datenschutzgrundverordnung schon gelernt hat. Und das Ganze kann auf der Webseite der CNIL nachgelesen werden. Wer dem Französischen nicht so mächtig ist, was auch mich betrifft, der kann das Ganze einfach auf Deutsch übersetzen. Mit der Übersetzungs-App seiner Wahl hat bei mir hervorragend funktioniert.
Schön, dass es Apps gibt. Nee, aber ich finde das tatsächlich auch schön, dass dieser Aspekt, was positiv ist am Datenschutz, an der Umsetzung von Datenschutzvorgaben, dass das wirklich mal so ein bisschen ins rechte Licht gerückt wird, weil das ist das, was viele vielleicht zu sehr vergessen. Und es ist auch immer unsere Beratungspraxis, dass wir den Kunden auch immer sagen, Datenschutz ist eben kein Verhinderer, sondern Datenschutz nutzt dem Unternehmen und den Beschäftigten und den Kunden. Es ist eigentlich was Gutes und etwas, was das Unternehmen und alle voranbringt. Also wirklich Datenschutz als Möglichkeit.
Das wäre dann das Wort zum Sonntag und passt ganz gut zum Ende, finde ich. Und damit würden wir uns dann auch verabschieden. Natalia, herzlichen Dank für deine allererste Folge. Ich finde, du hast das ganz großartig gemacht.
Dankeschön.
War gar nicht so schlimm, oder?
Nein, aber ein paar Mal verhaspelt habe ich mich ja doch schon, ne? Zwischendurch hier und da. Aber nee, alles in einem hat wirklich Spaß gemacht.
Das Verhaspeln, das haben wir ja alle, und das macht es ja auch authentisch. Wir wollen auch authentisch bleiben und freuen uns, wenn Sie uns auch in der nächsten Woche wieder zuhören. Bis dahin vielen Dank und alles Gute. Auf bald.
Auf bald.